Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber: André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen und schönen guten Abend. Vorwärts nach weit ist wieder hier, der 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Das Derby steht vor der Tür, doch bevor wir auf das Derby eingehen wollen, einmal ganz kurz, auch der Vorwärts nach weit-Podcast trauert um den ehemaligen 96-Präsidenten Horst Fredo Henze. Für all die, die mit mir die Gnade der frühen Geburt teilen, die haben dann seine Amtszeit noch erlebt, von 81 bis 1989 immerhin. Zwei Aufstiege wurden in seiner unter seiner Regie gefeiert. Vor allem natürlich uns allen noch in Erinnerung der Bundesliga-Aufstieg 1985 mit Biskups junger wilder Truppe. Das alles in der Amtszeit von Horst Fredo Henze, der am Mittwoch im Alter von 90 Jahren verstorben ist. Der Vorwärts nach weit-Podcast wünscht allen Angehörigen ein tief ausgesprochenes und empfundenes Mitgefühl und herzliches Beileid. Er wird in unseren Herzen als 96er immer weiter leben. So viel dazu. Jetzt wollen wir auf das Derby blicken und es wirft ja schon seine Schatten voraus. Auch das will ich einmal ganz kurz hier zum Thema machen. Ich muss sagen, Schlimmes wurde berichtet aus der Stadt östlich von Peine, nämlich dass heute Nacht an Privathaushalten von Eintracht-Spielern blau-gelbe Kreuze aufgestellt wurden, rote Farbe, die wohl so am Blut erinnern soll, ebenfalls dort ausgekippt wurde. Und ich möchte ganz klar sagen, wir als Vorwärts nach Weit-Podcast distanzieren uns in jeglicher Form von solchen Aktionen. Die Menschen, die das machen, die haben mit Hannover 96 nichts zu tun, wobei das stimmt eigentlich nicht. Sie haben natürlich schon was mit Hannover 96 zu tun und das ist genau das Problem. Und dieses Problem muss man zum Thema machen. Ich glaube, man greift zu kurz, wenn man sagt, das hat mit Fußball nichts zu tun, das hat mit 96 nichts zu tun. Doch hat es. Und deswegen muss es thematisiert werden. Jetzt hier nicht von uns, aber wir machen es uns, glaube ich, zu einfach, wenn wir sagen, das hat alles damit nichts zu tun. Es hat damit zu tun und das gilt es zu bekämpfen. Und wir verurteilen das aufs Allerschärfste. Also mal abgesehen davon, dass natürlich Privatwohnungen von Spielern funktionieren, absolutes Tabu sind und bitte auch von jeder anderen fremden Person, hat mit Fußball gar nichts zu tun, sind solche Aktionen an Geschmacklosigkeit und Widerlichkeit nicht zu überbieten. Und all die TäterInnen sollten sich schämen und hoffentlich werden sie gefasst, damit sowas sich nicht wiederholt. Ich glaube, das können wir erstmal so stehen lassen und kommen jetzt zum Sportlichen. An meiner Seite heute, wir haben eine kleine Runde und ihr hört es auch, ich werde versuchen, weniger zu reden. Ich bin seit gestern relativ stark erkältet, das heißt, ich versuche meinen Redeanteil, auch wenn der jetzt gerade am Anfang sehr hoch ist, während der Sendung etwas niedriger zu halten. Hoffe, dass sich meine anderen beiden Kolleginnen dann auch gut die Bälle zuspielen. Heute sind wir eine kleinere Runde, weil ich bin nicht der einzig Erkrankte. Heute an meiner Seite Chris, guten Abend. Chris, bist du denn gesund?
Ich bin wieder gesund, danke der Nachfrage. Und ich kann gerne versuchen, mit Alex mir die Pässe hin und her zu spielen. Und wenn wir nicht weiter wissen, dann holen wir dich von der Bank.
Gerne und hoffentlich macht ihr das besser als das 96-Mittelfeld. Und an unserer Seite dann natürlich auch, er hat ihn gerade schon angekündigt, Alexander Kiene, unser VNW-Porttrainer. Schönen guten Abend, Alex.
Hallo in die Runde. Ja, gute Besserung an dich, Tobi.
Danke dir.
Ich freue mich auf die Doppelpässe, die ich dann gleich mit Chris spielen werde.
Und ich freue mich dabei zusehen zu dürfen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ihr es besser macht als Hannover 96 derzeit auf dem Platz. Ich will noch ganz kurz was in eigener Sache sagen, bevor ich das vergesse. Ich war so schlau, mir unter der Woche frei gewordene Auswärtskarten für Eintracht Braunschweig, jetzt habe ich diesen Namen gesagt, für das Derby, also für den Gästebereich zu besorgen. Also wenn jemand noch spontan hinfahren möchte, ich lasse die Karten sonst verfallen, weil ich werde wohl bis Sonntag nicht so fit sein, dass ich mir das Spiel zutraue. Also es sind zwei Karten im Sitzplatzbereich, die ich zum Originalpreis weitergeben würde. Natürlich, wer Interesse hat, kann sich gerne melden. und sie dann bei mir, das sind digitale Tickets, also ich kann dann nur eine Datei verschicken, deswegen wir müssen uns nicht treffen, ihr müsst euch nicht anstecken, ihr müsst nicht nach Göttingen kommen. Also wer Interesse hat, 2 zusammenhängende Sitzplatzkarten für den Gästebereich im Eintrachtstadion, der kann sich gerne bei mir melden. So Alex, jetzt gucken wir aber auf das Sportliche. Die Voraussetzungen vor dem Derby sind eigentlich für beide Mannschaften so schlecht wie schon lange nicht mehr. 96, das schlechteste Rückrundenteam. Eintracht Braunschweig irgendwie auch nur 8 Punkte aus 12 Spielen, also eine Horrorbilanz. Alex, ja, was können wir denn da erwarten? Was kannst du uns noch so zur Ausgangssituation rund um das Spiel am Sonntagmittag sagen?
Ja, erstmal denke ich, dass wir ein emotionales Spiel erwarten können. Es ist ein Derby, das elektrisiert immer alle Fans, alle Menschen auch im Umfeld dieser beiden Clubs. Und von daher erwarte ich schon sowohl auf als auch neben dem Platz viele Emotionen, auch viel Leidenschaft für den jeweiligen Club. Du hast es angesprochen, es ist natürlich für beide Teams ein extrem wichtiges Match, weil beide auch eine Drucksituation haben. 96 als ja bisher schlechtestes Team im Jahr 2023, noch ohne Sieg. Ja, da kann man natürlich mit dem Sieg gegen den Erzrivalen aus Braunschweig die Stimmung ein Stück weit umdrehen und vieles auch gerade rücken, was in den letzten Wochen nicht so gut gelaufen ist. Ja, und auf der anderen Seite hast du den Gastgeber Eintracht Braunschweig, die als Tabellen-17. Momentan auf dem Abstiegsplatz stehen, die auch bisher im Jahr 2023 nur 4 Punkte geholt haben. Ein Heimsieg gegen Heidenheim und dann auch dieses Unentschieden gegen Arminia Bielefeld nach 0-3, noch 3-3. Also beide Teams, ja, sind denkbar schlecht in dieses neue Jahr gestartet. Bei Eintracht Braunschweig ist es natürlich eine Saison, die so ein Stück weit auch eine Achterbahn ist als Aufsteiger. Das Ziel war von vornherein klar, das ist der Klassenerhalt. Aber man hat schon unterschiedliche Phasen in dieser Saison erlebt. Ein schlechter Saisonstart, da war man nach 7 Spielen Tabellenletzter mit 4 Punkten. Dann hat man eigentlich bis zur WM-Pause eine Steigerung erlebt, in diesen 10 Spielen 14 Punkte geholt. Und man hatte so das Gefühl, ja, die Mannschaft hat sich etwas besser gefunden, ist in den Rhythmus gekommen, hat sich dann auch tabellarisch auf Platz 14 verbessert. Ja, aber dann gab es jetzt wieder diesen Rückschritt und von daher darf man sehr gespannt sein, ob es Eintracht Braunschweig gelingt, in diesen letzten 10 Spielen das Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Man merkt natürlich auch in dieser Phase, dass Trainer Schiele und auch Sportdirektor Vollmann unter Druck geraten. Beide haben erst vor kurzem ihre Verträge verlängert, aber es kommt natürlich jetzt auch viel Kritik im Umfeld am System von Schiele, an den Leistungen und Ergebnissen der Mannschaft und von daher, ja, müssen sie sehen, dass sie zu Hause die Basis für das Ziel legen. Sie haben zu Hause auch mehr Punkte geholt als auswärts, das muss man auch sagen, 15 Punkte immerhin. Auffällig ist trotzdem, dass Eintracht Braunschweig neben Sandhausen die meisten Gegentore in dieser zweiten Liga kassiert hat, nämlich 43. Das führe ich einerseits auf ja, auch viele Verletzungsprobleme zurück. Da gab es viele Wechsel, auch ja, Wechsel innerhalb des Kaders, da hat man nochmal nachgelegt mit Transfers. Also das ist so das eine Thema, was Braunschweig begleitet hat über die Saison. Und das andere ist auch insgesamt die Qualität im Verteidigen. Da war man sehr anfällig bei den Standards, da hat man auch eine sehr hohe Fehlerquote im Defensivbereich gehabt und deshalb viele Spiele verloren. Und man darf gespannt sein, ja, wie Braunschweig dieses Derby angeht und vor allen Dingen wie Hannover 96 auftritt, um endlich den ersten Sieg in diesem Jahr zu erreichen.
Chris, ich will kurz dich reinholen. Ich hatte ja die Freude, die zweifelhafte Freude, bei einem Eintracht-Podcast am Montag zu Gast zu sein und die Stimmung da war schon sehr fatalistisch. Also das hat sich schon so angehört, dass man da Michael Schiele eigentlich nach dem Derby-Sieg da direkt aus der Stadt treibt. Ist das für uns was Positives oder glaubst du, dass dann nochmal eine extra Portion Motivation vielleicht in der Mannschaft ist, wenn sie den Trainer behalten wollen? Oder ist das egal, bei dem Derby eh genug Emotionen und eben, worauf will ich hinaus? Motivation, oh Gott, Motivation ist.
Also grundsätzlich glaube ich auf jeden Fall, dass bei beiden Mannschaften die Protagonisten sich durchaus darüber im Klaren sind, dass das ein sehr wichtiges Spiel, wenn nicht das wichtigste Spiel der Saison ist und dass man mit einem Sieg einen Wendepunkt schaffen kann und auf der anderen Seite auch viel bei Fans wieder gut machen kann. Und ich glaube, keiner von den Spielern muss da motiviert werden. Die wissen alle, worum es geht. Ich habe den Podcast tatsächlich auch gehört, natürlich ausschließlich aus dem Grund, weil ich wusste, dass du da zu Gast bist. Ich habe mir den ersten Teil mit Anna aber auch angehört und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, scheinbar scheint die Luft für den Trainer dort noch ein bisschen dünner zu sein, weniger Akzeptanz, wobei ich das Gefühl habe, dass die Braunschweiger eher mit dem sportlichen Management unzufrieden sind, was so die Transferpolitik und alles betrifft. Da waren sehr harte Worte gewählt teilweise, also dass quasi man das Gefühl oder dass man dort es so empfindet, dass das kein Teammanager für den Profibereich ist, sondern eher unterklassiger. Sehr harte Worte, aber was mich sehr positiv stimmt, nachdem ich das gehört habe, ich habe das Gefühl, die Verzweiflung oder die Angst vor einer Niederlage zu Hause ist um ein Vielfaches größer als bei uns und wir haben ja schon so ein bisschen Muffe, dass das nach hinten losgehen könnte.
Ja, da hast du recht. Alex, als Trainer hast du ja auch schon das ein oder andere Derby gespielt. Sind das so diese besonderen Spiele? Hol uns da mal ab. Was musst du da als Trainer? Musst du da überhaupt noch irgendwas machen, um die Spieler zu fokussieren? Läuft das von alleine? Und wie ist dann so die Stimmung vor so einem Spiel?
Ja, ich glaube, die Spieler wissen ganz genau, um was es geht und worauf es auch in so einem Derby ankommt. Am Ende des Tages ist dann natürlich immer die Frage, kriegen sie das auf dem Platz? Zum einen diese Derby-Tugenden, die man einfach braucht, also so ein Spiel anzunehmen, auch mit den entsprechenden Basics, von denen wir ja auch immer wieder im Fußball sprechen. Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich dann trotzdem auch, dass man mit diesem Druck, der sicherlich auf beiden Teams lastet, umgehen muss. Und deswegen sage ich so, du musst irgendwo dein Herz auf dem Platz lassen und alles investieren. Auf der anderen Seite aber auch mit Verstand und mit kühlem Kopf handeln. Also einerseits emotional Fußball spielen, andererseits aber auch sehr diszipliniert im taktischen und auch im verbalen Bereich, damit du dann auch mit 11 Spielern das Spiel beendest und auch möglichst auf deine Seite ziehen kannst. Aus Trainersicht glaube ich, brauchst du motivational in der Woche gar nicht so viel ansprechen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du bei deiner eigenen Mannschaft bleibst, dass du da nochmal die entsprechenden Stellschrauben ziehst, die entsprechenden Abläufe trainierst und vorbereitest, aber auch sehr einfach, also klare, einfache Muster. Ich glaube auch nicht, dass in so einem Spiel jetzt wie am Wochenende nur die Taktik entscheidend sein wird, sondern der Kopf wird es sein. Und nochmal, da musst du ruhig bleiben, aber auch klar in den Abläufen bleiben. Und die Jungs müssen es dann am Ende des Tages auf den Platz richten.
Es wird auf jeden Fall einen extra Motivationsschub geben, wenn dann solche dummen Aktionen kurz vor dem Derby passieren, weil ich denke mal, wir dürfen uns darüber im Klaren sein, dass die Mannschaft von Braunschweig wütend sein wird, dass da die Privatsphäre so intensiv verletzt wird und da so eine unsägliche Aktion gestartet wird. Und ich bin mir sehr sicher, dass die loslegen werden wie die Feuerwehr, auch wenn ja gerade so der Start von den Spielen der BTSVler häufig so verschlafen wurde. Und das hat man ja beim Spiel gegen Bielefeld zum Beispiel gesehen, wo die Mannschaft erst im Laufe des Spiels aufgewacht ist und dann tatsächlich eine ziemlich gute Leistung auch abgerufen hat, die man wahrscheinlich nach dem 0:3 Zwischenstand nicht erwarten konnte. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass ähnlich wie bei unserer Aktion vor einigen Wochen, was ja auch zu einem Heimsieg geführt hat, dass es ähnlich dieses Mal wieder der Mannschaft und den Fans sowieso einen Schub geben könnte.
Was natürlich schlecht für uns wäre, weil ich glaube, dass wir...
Geht dann nach hinten los, ne? Das wäre dann ein halbes Eigentor.
Chris, meinst du eigentlich, da gibt es eine Racheaktion? Hast du da Sorge?
Also wenn wir die letzten Jahre, also was mich übrigens stört, wenn ich das nochmal einwerfen darf, ich finde es ganz schwach, wenn so etwas passiert, wenn das dann versucht wird zu rechtfertigen mit den Sachen, die hier vor 10 Jahren gelaufen sind, die auch widerlich hoch 10 gewesen sind, aber das kann keine Legitimierung darstellen. Und ja, ich finde es auch zum Kotzen, wenn hier tote Lämmer an Zaun gehangen werden oder Schweine durch den Ort getrieben werden oder Fotos von der Bahnstrecke gepostet werden, follow your keeper. Widerlich hoch 10, aber das rechtfertigt halt einfach keine Gegenaktionen und vor allen Dingen keine, wo der Privatbereich, du sagst es, die Mannschaft ist immer tabu, wo der privateste Bereich betroffen ist, wo Familien eventuell sich jetzt bedroht fühlen, finde ich ganz, ganz schlimm. Und ob es eine Racheaktion gibt, weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt so wenige Tage vorm Spiel werden wir wenig an den Stadien erwarten dürfen. Erfahrungsgemäß wird ja wahrscheinlich seit einigen Tagen dort patrouilliert werden und genau darauf geachtet werden, dass keine Aktionen am Stadion stattfinden. Wenn sie sich irgendwo auf dem Feld auf eine Mappe hauen wollen, dann sollen sie das von mir aus machen. Dann wird keiner gefährdet und damit reingezogen, der nur den Erlebnis Fußball genießen möchte. Und ja, ob noch sowas kommt wie ein Schwein durch den Ort, weiß ich. Das ist mir auch letztendlich erstmal egal. Ich stehe noch unter den Eindrücken des letzten Tages.
Ja, das kann ich verstehen. Das tun wir alle. Und dann wollen wir ganz kurz eine Pause machen, kommen dann zurück mit der Analyse, der taktischen Analyse von unserem kommenden Gegner durch Alexander Kiene. Aber wie gesagt, das machen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert. Von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de vor dem Derby-Rückspiel. Am Sonntag, Alex, über die Ausgangssituation hast du uns jetzt schon abgeholt. Was kannst du uns über die taktische Ausrichtung von Eintracht Braunschweig sagen? Auf was muss man sich da einstellen? Wie spielen die Jungs?
Eintracht Braunschweig ist ein Aufsteiger. Und ich glaube, das wissen sie auch. Denn ja, man muss klar sagen, dass sich im Saisonverlauf auch gezeigt hat, dass viele Gegner ja eine höhere individuelle Qualität haben als Eintracht Braunschweig. Ich denke, auch 96 hat das. Und von daher kommt Eintracht Braunschweig in der Saison gesehen natürlich in erster Linie erstmal über eine mannschaftliche Geschlossenheit. Das heißt, sie versuchen schon auch über einen Block ja eine gewisse Stabilität hinzubekommen und versuchen darüber hinaus dann natürlich auch insbesondere im Umschaltspiel Akzente zu setzen. Es ist mit Sicherheit keine Ballbesitzmannschaft. Das ist keine Elf, die ja von hinten raus ein Spiel gestalten kann, sondern wie gesagt, es ist eher eine Umschaltmannschaft, die versucht, aus Ballgewinn schnell in die Tiefe zu kommen. Aus meiner Sicht haben sie auch von der Strategie des Kaders ja im Zentrum versucht, viele Spieler zu platzieren, auch viele physische Spieler. Und sie haben in der Offensive dann Akteure mit Tempo, die dieses Umschaltspiel sowohl über das Zentrum als auch über die Flügel initiieren sollen. Sie haben ganz klar von der Grundordnung sich festgelegt auf eine Fünferkette. Das wird auch intern bei Eintracht Braunschweig von den Fans vom Umfeld kritisiert, dass man immer noch daran festhält, trotz der hohen Gegentorquote. Aber diese Fünferkette steht. Sie haben in der Regel davor zwei Sechser und dann haben sie drei Spieler, die zum einen ein Stück weit das Pressing einleiten sollen, auch vorbereiten sollen und die auf der anderen Seite dann aber auch für die Umschaltsituation wichtig sind. Diese drei Spieler agieren sehr flexibel. Da spielt Braunschweig auch manchmal mit einem Zehner und zwei Spitzen. Manchmal schieben sie die Spieler auch auf eine Linie oder der Zehner lässt sich neben die beiden Sechser fallen. Also das richten sie auch schon ein Stück weit dem Gegner an, wie sie da letztendlich operieren. Aber Fakt ist, wir werden gegen 96 insgesamt auch eine Braunschweiger Mannschaft sehen, die versuchen wird, über diese Systematik mit Fünferkette im 5-2-1-2 oder auch 5-3-2 versuchen wird, 96 das Leben schwer zu machen. Und sie wollen insbesondere auch den Gegner immer wieder ins Zentrum lenken. Sie sind nämlich aus meiner Sicht vor allen Dingen über die Außen anfällig. Da haben sie etliche Gegentore bekommen, weil sie schon auch außen auf der sogenannten Schiene Spieler haben, die Qualitäten nach vorne haben, auch im Tempo. Aber nach hinten haben sie da Probleme. Und deshalb versuchen sie, ja, den Gegner eher auch ins Zentrum zu lenken, um da zuzustechen und um dann aus möglichen Ballgewinnen in die Tiefe umzuschalten. Das ist das Spiel, was ich gegen den Ball erwarte. Mit dem Ball ist es dann natürlich ein Aufbauspiel mit einer Dreierkette und einem Sechser davor, der meistens Nicolaou ist. Das ist eine sogenannte Aufbauraute. Das heißt, sie versuchen natürlich schon über den Torwart und diese Aufbauraute erstmal flach zu eröffnen. Dann muss man aber auch sagen, ist es keine Mannschaft wie zum Beispiel Magdeburg, die über viele Kurzpässe kommt, sondern sie versuchen gerade auch im Übergangsspiel immer wieder das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Warum? Ja, sie haben nicht unbedingt ein zentral defensiv spielstarkes Mittelfeld. Sie wollen auch kein Risiko gehen, dass sie dort viele Ballverluste haben. Also versuchen sie, das Zentrum zu überspielen und versuchen dann in der Spielfortsetzung, in der Tiefe vor allen Dingen einen Spieler wie Ferrei im Zehnerraum zu erwischen, auch eine Spitze zu erwischen, die in den Zwischenräumen klatschen lässt, um dann Muster in die Tiefe durchzuspielen. Da haben sie auch insbesondere über die Außen schnelle Spieler, die dann hinter die letzte Linie kommen sollen. Und dann wird natürlich auch mit vielen Pässen und Flanken in die Box gearbeitet, um dann auch den Gegner vor Probleme zu stellen. Aus meiner Sicht, als Fazit des Spiels mit Ball, sehe ich eigentlich Braunschweig nur bei drei Möglichkeiten, um Torchancen zu kreieren und Tore zu erzielen. Das eine ist dieses Umschaltspiel. Da haben sie schon Spieler in die Tiefe, die Qualität besitzen, wenn man sie lässt. Zum anderen, dieser Durchbruch am Flügel, dass sie da es schaffen, ihre schnellen Spieler in Szene zu setzen und dann mit Flanken und Bällen in die Box zum Erfolg zu kommen. Und das dritte wären Standards. Wobei ich auf der anderen Seite auch sage, wenn man sich diese 43 Gegentore anguckt, dann stellt man fest, dass sie zum einen in der Defensive auch in diesem Block verwundbar sind, wenn du das Balltempo hochhältst, wenn du sie immer wieder auch über außen knackst. Und zum anderen haben sie unglaublich viele Gegentore bei Standardsituationen bekommen. Auch in den letzten Spielen war immer ein Gegentor dabei, entweder nach einer Ecke oder auch nach einem Freischuss aus dem Halbfeld. Also das sind schon Dinge, die auffällig sind. Und das konnte man auch sehen, wenn sie dann mal aufgerückt sind und nachgeschoben sind und dann Ballverluste in der gegnerischen Hälfte haben, dann kannst du sie über ein zielgerichtetes Umschaltspiel immer wieder knacken, auch die Dreierkette hinten knacken. Und das sind Dinge, die Hannover 96 machen kann, um diesen Gegner am Ende des Tages auch zu besiegen.
Grundsätzlich hört es sich ja so an, als wenn es die eine oder andere Parallele gäbe. Wenn ich höre lange Bälle, das kommt mir sehr bekannt vor, dass man anfällig ist bei schnellem Umschaltspiel, dass es da teilweise in der Zuordnung dann vielleicht auch in den eigenen Reihen fehlt. Das sind ja nun durchaus Sachen, die wir auch alle beobachten konnten in letzter Zeit. Glaubst du denn, ich habe tatsächlich auch gesehen, dass Braunschweig lange schon mit dieser Fünferkette spielt. Der Trainer Schiele dafür massiv kritisiert wird, dass er da an diesem System so festhält. Es ist ja durchaus ein Risiko, wenn er das jetzt wieder macht und gegen eine Mannschaft, die selber in der Verteidigung das eine oder andere Mal vielleicht unglücklich ausgesehen hat, Hannover, und nicht sein Heil in der Offensive sucht, zumal ja das Publikum definitiv, also ich glaube, für viele Braunschweiger ist auch ein Unentschieden nicht ausreichend. Die wollen den Heimsieg und bedeutet, die müssen Tore schießen. Davon haben sie noch nicht so viele geschossen, 29 bis jetzt in der Saison. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Trainer vielleicht jetzt vor diesem wichtigen Spiel etwas anderes versucht, in der Aufstellung. Ist das für dich wirklich so konsequent auszuschließen, dass du sagst, nee, es ist schon ein System deutlich erkennbar, was sich für den Trainer etabliert hat und an dem er festhalten möchte?
Ich glaube tatsächlich, dass Michael Schiele an diesem System festhalten wird. Nochmal, es wird öffentlich sehr stark diskutiert. Es hat natürlich auch ein Stück weit damit zu tun, dass im Defensivbereich immer wieder wichtige Spieler ausgefallen sind, gerade auch im Innenverteidigerbereich. Behrendt, Benkovic, Dekali. Das waren schon Spieler, die man eingeplant hat. Deshalb hat man auch immer wieder nachverpflichtet im Saisonverlauf. Und es ist natürlich klar, wenn du in so einem Defensivverbund immer wieder viele Wechsel auch drin hast, ja, dann kann sich möglicherweise so eine Kette hinten auch nicht einspielen. Trotzdem, du sagst, es wäre ein Risiko, das weiter beizubehalten. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, es ist ein Risiko, wenn du jetzt wechselst, weil du bist nicht eingespielt. Du hast das bisher nie gemacht. In so einem wichtigen Spiel wie gegen Hannover 96 kann das auch ein Risiko sein, dann umzustellen, in der Kürze der Zeit Abläufe reinzukriegen. Also ich persönlich glaube es nicht, Aber natürlich ist es ein Stück weit immer so, dass man auch als Gegner, in dem Fall Hannover 96, sich professionell auf beide Szenarien vorzubereiten. Das heißt, was machst du, wenn der Gegner nicht aus einer Dreierkette aufbaut, sondern aus einer Viererkette? Wie läufst du da an? Dieser Plan B, der muss ja im Vorfeld besprochen werden. Das Gleiche auch, wie du letztendlich dann die Schnittstellen und die Außenbahnen überspielen kannst. Auch das sind Dinge, die du vorbereiten musst. Und ich denke, das wird Stefan Leitl auch mit seiner Truppe machen und trotzdem auch viel bei sich bleiben.
Und wenn du sagst, eine der Stärken von Braunschweig ist auch so dieses Durchbrechen über die Außen. Das wäre ja etwas, wo ich dann bei einem Linksverteidiger, also ich gehe auch mal davon aus, dass wir mit Viererkette spielen. Du wirst ja zu deiner Aufstellungsprognose fürs Derby bestimmt noch kommen. Aber ich glaube, wir können alle davon ausgehen, dass wir mit einer Viererkette auflaufen. Was wäre dann dein Kandidat für hinten links, wieder Seymo Roja, oder würdest du auf Köhn setzen? Weil normalerweise hätten wir das Spiel gegen Rostock mit derselben Defensivlinie begonnen, wenn es nicht die Verletzung von dem gegeben hätte. Ich weiß auch übrigens gar nicht, ob der weiterhin verletzt ist. Hast du
ja, ist er. Ist ja, er. Okay. Das kann ich kurz sagen, da hat sich am Hüftbeuger verletzt und wird auf unbestimmte Zeit ausfallen.
Ja, dann hat sich diese Frage somit sofort erledigt.
Also erstmal glaube ich, dass Hannover 96 weiterhin auf dieses System setzen wird mit Viererkette. Dieses 4-2-3-1. Weil man hat ja schon auch ein Stück weit die Defensive in den letzten Spielen stabilisieren können. Auch die Gegentorquote. Und ich glaube schon, dass Stefan Leitl daran jetzt festhalten wird. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich letzte Woche überrascht war, dass Köhn nicht von Beginn an aufgeboten werden sollte. Weil in meiner Vorstellung Köhn für mich ein Spieler ist, der nach wie vor als linker Verteidiger gesetzt ist. Er ist ja nur ausgefallen wegen einer Gelbsperre. Wir wissen um die Defizite, wir wissen aber vor allem auch um die Stärken von Derrick Köhn, der für mich ein absoluter Gewinn für 96 im bisherigen Saisonverlauf gewesen ist. Und von daher, nochmal, gehe ich davon aus, dass auch aufgrund der Verletzungssituation von dem Köhn links spielt und Moroja rechts. Nochmal zu Eintracht Braunschweig und das abschließend. Wenn Sie in dieser Systematik mit Fünferkette spielen, das heißt, Sie haben jeweils auf der Seite einen Spieler, dann ist einfach bei denen die Situation so, dass diese Spieler, die dort agiert haben in den letzten Wochen und Monaten, das war links häufig Anton Donkor und rechts waren das entweder Multaub oder Jan-Henrik Marx. Das sind Spieler, die ihre Stärken ganz klar nach vorne haben. Gerade auch Donkor und Multaub sind eigentlich zwei gelernte Außenstürmer, die ein Tempo haben, auch eine gute 1-gegen-1-Qualität am Flügel haben. Dadurch, dass sie aber diesen Offensivdrang haben, bieten sie Lücken in ihrem Rücken und sie sind vor allen Dingen hinten im 1 gegen 1 am Flügel oder auch in der Unterzahlsituation immer wieder anfällig gewesen. Und das ist ein Stück weit das, was natürlich auch die Fans und das Umfeld von Braunschweig kritisieren. Das heißt, da ist natürlich auch wieder die Kaderplanung gefragt, wenn du dich für eine Fünferkette entscheidest mit jeweils einem Schienenspieler, dann ist immer die Frage, ja, ist das ein Spieler, der seine Stärken eher nach hinten oder eher nach vorne hat? Oder jemand, der die Seite einfach super bearbeiten muss? Und da sehe ich bei Braunschweig, wie gesagt, die Problematik. Nach vorne haben sie das Tempo, haben sie diesen Drang, nach hinten haben sie Probleme. Du musst natürlich auch immer wieder gucken, dass du gut durchschiebst in der Kette. Auch das ist ein Problem gewesen, was sie gehabt haben, dieses Durchsichern hinten der letzten Linie. Und nochmal, das sind Dinge, die 96, glaube ich, auch am Wochenende ausnutzen kann, weil da hat Braunschweig Defizite.
Wo haben Sie aber Stärken? Also ich würde Emanuel Ferrei vor allem nehmen, der jetzt ja auch wieder zurück ist bei denen und eine tatsächlich überragende Saison spielt, wahrscheinlich auch im Sommer weg ist, würde ich mal prognostizieren. Ja. Ist schon deren stärkster Spieler, oder nicht?
Ja, das sehe ich absolut so. Er ist ein Unterschiedsspieler für Eintracht Braunschweig, der in der Defensive auch sehr flexibel sich anpasst von der Positionierung und der einfach in der Offensive seine Stärken hat, weil er einfach zum einen ein sehr guter Initiator ist, ein Passgeber, und zum anderen, das hat er in den letzten Wochen auch unter Beweis gestellt, ja, ist er torgefährlich. Also gerade auch mit Schüssen aus der zweiten Reihe oder auch mit Läufen in die Box, da ist er in der Lage, das 1 gegen 1 aufzulösen und auch abzuschließen. Das ist ein Unterschiedsspieler. Naja, und dann haben sie nach wie vor Spieler wie Udja vorne. Sie haben einen Winzheimer nachverpflichtet, den wir ja auch vom HSV und vom 1. FC Nürnberg kennen.
Der ja, auch kannst du mir erklären, was Nürnberg reitet, den Winzheimer abzugeben? Oder was die geritten hat, muss ich ja fragen.
Naja, es gibt ja manchmal Konstellationen, die vielleicht insgesamt nicht so passen. Ich glaube, es war auch eine Konstellation, die dann ja noch unter dem alten Trainer in Nürnberg vonstatten gegangen ist. Jetzt hat es ja den Wechsel dann auch gegeben zu Dieter Hecking und zu Christian Fjell. Die alte Situation hat sich wahrscheinlich anders dargestellt. Und in Nürnberg ist er insgesamt nicht so zum Zug gekommen. Woran das am Ende gelegen hat, kann ich aus der Ferne schwer beurteilen. Aber es ist natürlich ein Spieler, der für Eintracht Braunschweig ganz klar eine Verstärkung ist und der mit seiner Agilität, auch mit Spielern wie Ferrei und Udja, dafür sorgen soll, dass man jetzt diese Klasse kurzfristig hält.
Traust du es denen zu? Also ich meine, man muss schon sagen, wenn die jetzt am Sonntag verlieren, dann wird es schon, ich meine, da ist es alles immer noch eng da unten, aber Bielefeld schlägt den Tabellenführer am vergangenen Wochenende. Also eigentlich sind sie unter Zugzwang, oder nicht?
Absolut. Ich glaube auch, dass eine Mannschaft wie Bielefeld unten rauskommt, weil die einfach zu viel Qualität im Kader haben. Ich glaube tatsächlich, dass es für Braunschweig bis zum Ende total kritisch wird. Man sieht aber auch, dass im Fußball von Woche zu Woche sich alles schnell verändern kann. Eine Mannschaft wie Jahn Regensburg, die über Wochen und Monate immer mehr durchgereicht wurde bis hin zum Tabellenletzten, gewinnt jetzt auf einmal in Kiel, kriegt jetzt dadurch auch wieder Auftrieb. Das heißt, du kannst mit einem Spiel oder mit ein, zwei Spielen auf einmal so ein Turnaround kriegen, auch nochmal neue Energie bekommen. Und das ist natürlich die Hoffnung von Braunschweig, dass sie das jetzt im Derby schaffen. Dann ist erstmal auch Pause, da kannst du dich auch nochmal sammeln. Also ich glaube tatsächlich, wenn ich mir die aktuelle Form, aber auch insgesamt die Kaderqualität angucke, dass es sehr, sehr eng für Eintracht Braunschweig wird. Aber es ist nach wie vor möglich und deshalb werden sie alles investieren, um das am Ende auch zu erreichen.
Das werden sie wahrscheinlich müssen. Was glaubst du aber am Sonntag von den Voraussetzungen? Wir haben darüber gesprochen, wir haben auch so ein bisschen auf das Spielsystem von Eintracht Braunschweig geguckt. 96 hast du gesagt, ist eine besser besetzte Mannschaft, allerdings eben nicht in Form im Moment. Wird so ein dreckiges 0-0, von dem keiner was hat? Oder was glaubst du, wie dieses Spiel am Ende ausgeht?
Nein, ich glaube auf jeden Fall, dass Tore fallen werden. Ich glaube auch, dass es ein sehr intensives Spiel von beiden Seiten wird. Also auch nicht langweilig. Ich denke schon, dass man natürlich fußballerische Abstriche machen muss. Aufgrund der Situation, auch aufgrund der Form von beiden Mannschaften. Aber was die Intensität, auch die Emotionalität betrifft, wird es mit Sicherheit ein sehr spannendes Spiel. Ich bleibe trotzdem auch ein Stück weit bei dem, was ich ja auch in den letzten Wochen immer wieder betont habe. Natürlich musst du die Derby-Tugenden annehmen. Natürlich musst du auch intensiv gegen den Ball arbeiten und gucken als Hannover 96, dass du ja die zuletzt so ein bisschen wieder mehr gewonnene Stabilität in der Defensive wieder hinbekommst. Aber ich bleibe trotzdem dabei, dass 96 eigentlich genug individuelle Qualität im fußballerischen Bereich hat, um besser Fußball zu spielen. Und das ist mein Ansinnen, dass sie das trotzdem auch wieder auf den Platz bekommen müssen. Das heißt, über eine entsprechende fußballerische Qualität, ja, auch Spielkontrolle zu erlangen und trotzdem auch zielstrebig im eigenen Ballbesitz zu agieren. Da reichen möglicherweise 3-4 einfache Muster, die du dir auch im Training erarbeiten kannst und die du dann im Spiel einfach konsequent immer wieder umsetzen musst gegen den Gegner. Aber nochmal, es kann für mich keine Lösung sein, bei dem Anspruch, den Hannover 96 hat, auch bei der Qualität im Kader. Ich habe jetzt diese Woche auch nochmal gelesen, Hannover 96 hat vom Spieleretat den dritthöchsten Etat.
Gefällt dem Chef ja nicht,
aber da erwarte ich einfach auch jetzt so, dass Schritt für Schritt man sich wieder in diese richtige Richtung arbeitet. Und das geht für mich über einen guten, flachen Spielaufbau mit fußballerischen Lösungen. Ich finde auch, wenn ich jetzt mir die letzten Spiele angucke, auch das Spiel gegen Rostock, Ich erwarte mir im Mittelfeld mehr Impulse. Man braucht da einen Taktgeber, der Bälle fordert, der dass man da das Spiel kontrolliert, mal ruhig macht, dann aber auch wieder die Situation erkennt, wann mache ich es schnell. Und dann auch eine gewisse Kreativität nach vorne. Wir haben letzte Woche mal gesehen, situativ, dieser super Ball von Besuschkow auf Bayer, dieser Chipball hinter die letzte Linie oder auch der Steckpass von Kerk. Also die Jungs können was, aber das müssen wir auf dem Platz sehen, Woche für Woche. Und dann brauchst du natürlich gegen Eintracht Braunschweig vor allen Dingen auch gegen diese Fünferkette eine gute Bewegung an der letzten Linie mit gegengleichen Bewegungen, auch mit einem guten Tiefgang in die Schnittstellen, gerade auch über außen. Und dann kannst du dieses Spiel auf jeden Fall auf deine Seite ziehen. Und das muss Hannover 96 beherzigen.
Das muss Hannover 96 beherzigen. Chris, was glaubst du, wie es ausgeht?
Ich hoffe auf ein torreiches Spiel. Wenn ich es mir aussuchen darf, schießt die Tore natürlich nur eine Mannschaft. Und ich glaube tatsächlich auch, dass es so intensiv wird, dass wir nicht mit 22 Spielern das Spiel beenden werden.
Ja, also auch von dir kein Ergebnistipp. Da mache ich es aber wenigstens. Ich tippe auf einen 3:0 Auswärtssieg von Hannover 96. Und bevor wir zum Ende der Sendung kommen, seid nicht böse, dass die Sendung heute ein bisschen kürzer ist, will ich noch ganz kurz auf die Fan-Infos für alle AuswärtsfahrerInnen, zu denen ich jetzt ja leider nicht mehr gehöre, darauf hinweisen. Das Stadion öffnet um 11.30 Uhr. Es wird keine Gästekasse geben, einfach weil der Gästebereich offiziell ausverkauft ist. Es gibt keine Möglichkeit, Speisen und Getränke mitzunehmen. Ihr könnt aber im Stadion sowohl bargeldlos als auch mit Bargeld bezahlen. Ihr dürft keine Rucksäcke mitnehmen, die größer als DIN A4 sind. Das ist so ähnlich wie hier. Es gibt auch keine Aufbewahrung. Das ist auch so ähnlich wie hier. Und die Anreise mit dem PKW gestaltet sich wie folgt. Es gibt eigentlich einen Gästeparkplatz direkt am Stadion. Der ist allerdings am Spieltag nicht zur Verfügung. Die mit dem PKW anreisen, müssen bitte auf dem IKEA-Parkplatz in der Hansestraße 27 parken. Das ist kostenfrei, das Parken. Und von dort aus soll es dann regelmäßige Shuttle-Busse geben, die 96-Fans direkt zum Gästeblock bringen. Es wird auch einen Entlastungszug für ca. 1000 Fans angeboten am Sonntag von der Westfalenbahn. Der fährt ohne Zwischenhalt nach Braunschweig und fährt hier ab um 10:20 Uhr. Bitte beachtet auch die Allgemeinverfügung der Bundespolizei, die darauf hingewiesen hat, dass das Mitführen von pyrotechnischen Gegenständen, Schutzbewaffnung, Vermummungsgegenständen, Glasbehältnissen und Getränkedosen sowie Glasflaschen untersagt ist. Das heißt, ihr dürft keine Dosen, keine Flaschen mitnehmen, weil die Polizei Angst hat, dass aus dem Zug, aus den Fenstern Dinge geschmissen werden. Das heißt, das dürft ihr nicht mit in den Zug nehmen. Und auch am Hauptbahnhof in Braunschweig ist keine Möglichkeit, sich mit Lebensmitteln oder Getränken zu versorgen, weil ihr direkt aus dem Bahnhof herausgeleitet werdet von der Bundespolizei. Das beachtet bitte, wenn ihr da am Sonntag anreisen wollt. Mir bleibt nur, Alex, dir danke zu sagen wieder für deine Analyse. Hoffen wir mal, dass wir es auf unsere Seite ziehen mit den Tugenden, die du jetzt gerade zuletzt beschrieben hast. Wünsche dir ein gutes und erfolgreiches Derby.
Ja, vielen Dank. Wünsche Hannover 96 und auch allen Fans ein tolles Spiel, ein erfolgreiches Derby. Ja, und freue mich dann im Nachgang auch wieder über dieses Derby sprechen zu können.
Ja, ich bin noch nicht sicher, ob ich mich freue, aber das hängt davon ab, wie es ausgeht. Chris, dir natürlich auch vielen Dank, auch dass du zwischendrin mal übernommen hast. Ich habe mir einen kleinen Tee gemacht und war dann unpässlich. Danke dir, Chris, fürs Vertreten. Das hast du sehr gut gemacht.
4:1 für Hannover 96.
Ah, du wolltest ein Ergebnis. Doch. Danke. Geht doch.
Gerne. Chris,
warum nicht gleich?
Und so? Henrik Weidand,
ja,
Startelf-Garantie. Der seinen Belastungstest heute gut durchgestanden hat, wird ein entscheidender Faktor sein. Ich erinnere mich daran, dass ich es in der letzten Sendung schon gesagt habe.
Ja, er hat eine Einsatzgarantie bekommen. Ja, und Teuchert soll nur den Joker geben, weil er so lange krank gewesen ist. Mumulu hat übrigens heute auch nur separiert trainiert. Sein Papa hat ihn besuchen wollen, ihn dann leider nicht mehr gesehen. Da ist nicht ganz sicher, es wird gehofft, dass er fit wird fürs Derby. Ansonsten sind wohl potenzielle Kandidaten Sebastian Kerk oder sogar Havard Nielsen, der dann nach rechts rausrücken muss. Das werden wir dann mal sehen, wie das der Trainer löst. Sollte Mumulu ausfallen. So, allen 96-Fans ein erfolgreiches Derby, gute Anfahrt, passt bitte auf euch auf. Seht den Fußball, seht die Rivalität, das ist alles okay, aber bitte, bitte bleibt friedlich und lasst euch nicht provozieren. Kommt alle heil wieder nach Hannover und präsentiert uns da bitte als gute Gastmannschaft. Auf dem Platz werden unsere Jungs alles rausholen und werden das Spiel gewinnen. Ihr auf den Rängen sowieso, belassen wir es doch dabei und machen darüber rum nichts. So, in diesem Sinne, denkt immer daran, 96 Allee und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.